Martin und Robin, ihr seid letzte Woche in Magdeburg gewesen bei einer Anhörung im Zuge der Novellierung des neuen Hochschulgesetzes, das kommen soll. Dazu vielleicht erstmal zum Hintergrund, also zu diesem Hochschulgesetz selber. Das ist ja jetzt nicht erst seit gestern auf dem Wege, sondern dieses Novellierungsverfahren, das läuft seit einigen Jahren. Vielleicht könnt ihr erstmal schildern, wo stehen wir da gerade in dem Prozess, was ist bisher geschehen?
Ist eine ganz spannende Sache in Sachsen-Anhalt. Dieses Hochschulgesetz ist auf Bestrebung der Hochschulen insbesondere in Angriff genommen worden, weil die sich mehr Autonomie gewünscht haben, insbesondere was eben Berufungsverfahren angeht, und ist eigentlich direkt 2016 in Angriff genommen worden, als die neue Regierung dann ihre Arbeit aufgenommen hat. Und das hat sich dann ja mit so ein bisschen neuen Ansatz, mit mehr Einbindung von allen Beteiligten und auch Betroffenen eben im Hochschulkontext doch eine ganze Weile gezogen, bis dann endlich Anfang diesen Jahres eben einmal ein erster Entwurf da war, in der Form, wie er erstmal so, wo die Punkte drin waren, die die Fraktionen gerne haben wollten. Der lag dann vor und da waren dann viele, viele Punkte drin, die auch für uns sehr angenehm waren. Also, was mir da jetzt spontan einfällt, ist eben, dass insbesondere die Viertelparität vorgesehen war. Das heißt, eine Beteiligung zu gleichen Teilen von Studierenden, also von allen Statusgruppen, einfach an Entscheidungen im Senat zu bestimmten Thematiken. Und des Weiteren eben so Sachen wie Prüfungsunfähigkeit war quasi geregelt worden, dass dort die Universität nicht mehr so freischalten und walten kann, sondern dass eigentlich ein normales Attest genügen muss. Weiß nicht, fällt dir jetzt noch spontan was ein, Martin?
Ja, vielleicht erstmal ganz grundsätzlich. Das Hochschulgesetz ist ja, wie gerade schon erwähnt, seit mehreren Jahren schon in der Mache. Ich habe mal die Gelegenheit genutzt, also in Vorbereitung auf das Gespräch hier, mir anzuschauen, wie viele Entwürfe ich seit 2017, seitdem ich Referent bin hier für den Stura, bekommen habe. Und es sind jetzt aktuell, glaube ich, 5 an der Zahl. Und das zeigt eigentlich, dass es eine ziemlich umkämpfte Sache war, seit jeher. Also das ist ja die Dreierkoalition Kenia, CDU, SPD und Grüne. Und da gab es ein ziemliches Gerangel um dieses Hochschulgesetz. Robin hat schon ein paar Verbesserungen angesprochen, die wir auch für sehr wichtig und richtig halten, wie zum Beispiel dem Wegfall der Langzeitstudiengebühren, der für viele Studierende auf jeden Fall eine riesengroße Erleichterung mit sich bringen wird. Aber auch die Prüfungsunfähigkeitsbescheinigungen, womit ja vor allem auch die MedizinerInnen und Juristinnen größere Probleme hatten. Das sind wirklich durchaus sinnvolle Verbesserungen, die wir mehr begrüßen, durchaus begrüßen. Andere Sachen, wie zum Beispiel die Mitbestimmung, hat sich aus unserer Sicht halt gar nicht verbessert. Und da hat Robin auch schon die Viertelparität angesprochen. Und die wird so nicht kommen. Also wir gehen nicht mehr davon aus. Ich denke, dass in einem, ich habe das mal Kuhhandel genannt, der Wegfall der Langzeitstudiengebühren gegen die Viertelparität einfach eingetauscht worden sind am Ende. Woraus wir dann die Forderung abgeleitet haben, dass wir trotzdem eine stärkere Mitbestimmung wollen an der Hochschule. Wir stehen für eine demokratische Hochschule. Und da ist eines unserer großen Projekte, was wir auch anstreben, der studentische Prorektor.
Ja, also der Stud noch mal kurz zum studentischen Prorektor. Das ist ein Konzept, das gibt es mittlerweile an der Universität Rostock in Ilmenau und auch in Potsdam ist das im Gespräch. Ich weiß nicht, ob es das schon gibt. In abgewandelter Form auf jeden Fall. Und was ist ein studentischer Prorektor? Das ist quasi ein studentischer Vertreter im Rektorat, der dort an den Sitzungen entsprechend teilnimmt und auch Stimmrecht genießt und auch eigene zugeordnete Aufgaben hat, die er in dieser Form erfüllt. Das ist also ein ganz neues Konzept, das gar nicht so sehr ausprobiert ist. Und das fanden wir sehr charmant und haben dafür auch ja, so ein bisschen Lobbyarbeit betrieben. Was Martin gerade so ein bisschen verschluckt hat, ist, worauf ich eigentlich mit meinem historischen Abriss hinaus wollte, dass auch nach diesem ersten Referentenentwurf, der dann auch an alle Statusgruppen zugegangen ist, es Protest Stürme gab, ja, würde ich mal sagen, insbesondere aus den Hochschulen, was diese Viertelparität angeht. Und auch nach diesem Proteststurm hat auch offenbar die CDU-Fraktion dann gemerkt, oh Mensch, was machen wir hier eigentlich? Das wollen wir ja gar nicht. Und dadurch kam eigentlich erst diese Langzeitstudiengebührenerleichterung in das Hochschulgesetz rein, weil die CDU-Fraktion dann gesagt hat, also wenn das jetzt so reinkommt, dann gibt es das Gesetz halt gar nicht mehr. Und dadurch haben wir diese demokratische Mitbestimmungsmöglichkeit eigentlich verloren. Ja. Und auch das zeigt quasi, wie komplex dieser Prozess ist, dass es plötzlich auch im Verfahren, nachdem man sich eigentlich geeinigt hatte, plötzlich nochmal derartige Brüche gab. Das ist, glaube ich, auch so eine Sache. Ich war dann jetzt in der vergangenen Woche tatsächlich, das war am Dienstag, nochmal zum Fachgespräch mit der SPD-Fraktion beziehungsweise mit dem Wissenschaftsminister Willingmann und der Fraktionsvorsitzenden der SPD, Katja Pähle, hier in Halle und habe da nochmal so ein bisschen mit denen gesprochen, habe sie auch ein bisschen interviewt, insbesondere eben zum studentischen Prorektor. Das ist eine Sache, die wird es in diesem Gesetz jetzt wahrscheinlich in der Form einfach nicht mehr geben können. Ich glaube, das ist ganz gut, wenn man da in der Sache am Ball dranbleibt. Wir haben das jetzt einmal aufgeworfen. Ich glaube, der Gedanke ist da. ich sag mal, Willingmann selbst als ehemaliger Rektor ist von diesem Modell auch nicht so richtig überzeugt, aber ich denke, da muss man mit entsprechenden Argumenten nochmal arbeiten und kann da sicherlich auch was erreichen. Aber bei vielen Dingen ist die Tinte jetzt einfach schon ziemlich trocken, würde ich behaupten. Also es gibt so ein paar Kleinigkeiten, also es gab so ein bisschen ein paar Veränderungen, was das Landesstudienkolleg angeht, für ausländische Studierende, um denen quasi den Hochschulzugang zu ermöglichen. Und das ist gerade so eine Einrichtung, die schon jahrelang immer mit Kürzungsdebatten zu kämpfen hatte. Und da wurde dann eben quasi eine Formulierung von, ja, das gibt es, abgewandelt zu, das kann es geben, um das eigentlich zu öffnen und das an verschiedenen Hochschulen zu machen. Und da haben natürlich alle, wir und die Gewerkschaften, alle gesagt, das kann ja wohl nicht sein. Das würde ja, in 5 Jahren kommt jemand und sagt, naja, müssen wir ja nicht, steht ja nicht im Gesetz drin und dann lassen wir das einfach. Daran wird sich was ändern, da bin ich mir ziemlich sicher, etwa weil auch sehr viele Stakeholder, sag ich mal, sich dafür eingesetzt haben. Was sich auch, was die Demokratisierung angeht, noch ein bisschen verbessert. Es gibt jetzt für die Gleichstellungsbeauftragte, wer mich nicht alles täuscht, Stimmrecht im Senat. Was natürlich wieder kompliziert ist mit der aktuellen Zusammensetzung, die wir haben, weil dann eben die Hochschulrektorenmehrheit muss, die Hochschulprofessorenmehrheit muss gewahrt bleiben. Lieber Blub, dann gab es eine Änderung des Schlüssels. Aktuell haben wir eben 6 Professoren, 2 Vertreter der wissenschaftlichen Mitarbeiter, 2 Studierende und 1 Vertreter der normalen Mitarbeiter, die quasi nicht wissenschaftlich sind. Das wurde abgeändert zu dem 7:2 zu 2:1 Schlüssel. Da haben auch alle gesagt, wozu brauchen wir das? Das ist ja komplett unnötig. So, warum stellt ihr uns noch schlechter? Wir kriegen die Viertelparität nicht und dann stellt ihr uns quasi prozentual im Senat auch noch schlechter, was irgendwie die Mitbestimmung angeht. Und da gab es eigentlich, habe ich gemerkt, es gab überhaupt kein Problembewusstsein so im Wissenschaftsministerium, dass das irgendwie auch als Rückschlag irgendwie war. Genommen werden könnte. Herausgestellt hat sich eben auch, also insbesondere, weil diese Regelung komplett unnötig ist. Ja, gerade dieser Schlüssel gilt für alle Fakultätsräte und alle Senate an den Hochschulen. Und dieser Schlüssel ist nur deswegen so klein, sage ich mal, weil es eben Fakultäten gibt, die haben nicht mehr als 14 Professoren, die dann bei der Verdopplung dieses Schlüssels in einem Gremium sitzen könnten. Aber in der Regel ist es nun mal so, und auch hier in Halle im Senat, dass dieser Schlüssel eben verdoppelt ist. Das sind also aktuell 12 Professoren, 4 Vertreter der jeweiligen wissenschaftlichen Mitarbeiter, Studierenden und 2. Und da hat man das Problem nicht, dass diese Hochschulprofessorenmehrheit angekratzt ist. Und trotzdem wird man aber schlechter gestellt. Das ist völlig, völlig unverständlich. Und das ist auch so eine Sache, da habe ich nochmal ganz stark auch eingeredet, so ein bisschen auf den Minister. Und ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht auch nochmal drüber gesprochen wird und da auch nochmal was passiert.
Ihr habt jetzt angesprochen, es sind sowohl Verbesserungen zu erwarten, jetzt im Hinblick auf Krankschreibungen, was die Prüfungsunfähigkeit betrifft, als auch in Bezug auf die Langzeitstudiengebühren, die wegfallen sollen. Und aber in einem ganz wichtigen Bereich ist es nicht möglich gewesen, Verbesserungen zu erreichen. Und das betrifft die Mitbestimmung, die demokratische Mitbestimmung für die Studierenden an den Hochschulen und an den Universitäten. Was sind denn für euch sonst noch Sachen, wo ihr sagen würdet, die sind kritisierenswert oder die würdet ihr herausstreichen, weil die im Zuge dieser Neuformulierung des Gesetzes wichtig sind?
Wir haben über die Langzeitstudiengebühren gerade gesprochen. Die Zweitstudiengebühren bleiben aber nach wie vor bestehen und das, finde ich, wirkt ein bisschen wie aus der Zeit gefallen. Weil wie ist es denn bitte zu rechtfertigen, dass ich über die Regelstudienzeit hinaus halt studieren kann, eine bestimmte Fächerkombination XY, dafür quasi nicht mehr die Langzeitstudiengebühr bezahlen muss, was wir ja sehr begrüßen, aber ich darf dazu kein Zweitstudium anmelden und muss dafür halt trotzdem weiterhin die 500 Euro im Semester zahlen. Das finden wir unangemessen und es entspricht auch irgendwie nicht mehr so ein bisschen der Realität. Also der Wissensdurst vieler junger Menschen in diesem Land so kann das einfach nicht abbilden. Auch nicht, also können gar nicht so eine Zweierkombination im Bachelor oder auch im Master, was die Fächer angeht. Und eine zweite Sache, die weniger vielleicht das Studium betrifft, als vielmehr die Beschäftigungsverhältnisse, die auch an der Uni existieren und dass die sehr prekär sind, ist ja schon lange kein Geheimnis mehr. Sowohl natürlich für die wissenschaftlichen Mitarbeiter, aber auch für die studentischen und wissenschaftlichen Hilfskräfte, für die wir uns ja auch besonders verpflichtet fühlen und für die wir uns auch einsetzen. Und da haben wir so ein bisschen auch auf das Berliner Hochschulgesetz verwiesen. Und da fanden wir doch wirklich eigentlich ganz, ganz charmant, dass dort Beschäftigungsverhältnisse mindestens über 4 Semester geschlossen werden. Ohne Frage enden die Beschäftigungsverhältnisse natürlich nach erfolgter Exmatrikulation. So, das ist ja gar nicht die Frage so. Aber es schafft auf jeden Fall ein bisschen mehr Planungssicherheit, weil die ganzen Ultra-Kurzzeitverträge, und das hat ja eine kleine Anfrage, die auch gezeigt, die im Landtag gestellt worden ist, von Olaf Meister, Hoposprecher der Grünen-Fraktion, dass weit über 60% der studentischen Hilfskräfte und wissenschaftlichen Hilfskräfte Verträge bekommen, die kürzer als 6 Monate laufen. Und ja, also in Anbetracht der gestiegenen Lebenshaltungskosten, auch was Miete angeht, Da würde ich im Zweifel immer mir woanders einen Job suchen, wo ich weiß, da kann ich auf jeden Fall entweder unbefristet arbeiten, vielleicht sogar für mehr Geld, als ich das hier an der Hochschule bekomme. Und das haben wir auch kritisiert und mal gucken, ob das halt noch gegebenenfalls mit einfließt. Aber vielleicht ist die Tinte, wie du schon meintest, auch einfach getrocknet. Mal schauen.
Ja, ich will den Bogen noch mal ein bisschen größer machen. Was ist denn generell eigentlich an dem Hochschulgesetz, um das noch mal ein bisschen zuzubinden? Also wir sind jetzt sehr viel ins Detail gegangen, was jetzt so Dinge sind, die uns ganz besonders stören. Und was vielleicht noch gar nicht angesprochen worden ist, was aufgenommen worden ist in dem neuen Gesetzentwurf, und das möchte ich gerne loben, ist eine Promovierendenvertretung. Also das ist eine Sache, die hat auch beim Stura bei uns bereits häufiger mal Anklang gefunden. Aber das Problem ist, das sind Strukturen, die es bisher nicht gibt. So, die sind oftmals nicht richtig vertreten. Also viele promovieren, die natürlich an der Hochschule direkt an ein Angestelltenverhältnis haben, die sind vertreten im Senat, zum Beispiel über die Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiter. Aber es gibt ja viele, die außerhalb der Universität auch promovieren, und die haben in der Form noch überhaupt keine Vertretung. Die haben überhaupt keine Stimme in der Hochschule. Und das ist eine Sache, das hat sich auf jeden Fall verbessert. Und ich würde sagen, das sind auch Leute, die beziehe ich irgendwie auch noch so ein bisschen in die Studierenden mit ein, auch wenn die natürlich irgendwie schon so ein bisschen weiter fortgeschritten sind. Und auch, was vielleicht auch ein bisschen gefehlt hat, ist auch dieser Schritt zum lebenslangen Lernen, dass man jetzt quasi ein bisschen erleichtert hat, den Zugang zur Hochschule tatsächlich, wenn man dann eben eine Ausbildung gemacht hat und wenn man diesen Weg eingeschlagen hat, dass man quasi nicht direkt vom Gymnasium dann den Wechsel auf die Hochschule gemacht hat. Auch da gab es Verbesserungen, und ich finde, das sind auch Sachen, da kann man auch mal sagen, hey, das ist cool, das erleichtert Leuten das Leben, das baut einfach völlig unnötige Umwege ab. Und was bisher auch noch komplett runtergefallen ist, was auch einer der großen Punkte eigentlich ist, ist, dass eben nochmal was getan wurde, was die Anwesenheitspflichten angeht. Denn wir erleben das irgendwie tagtäglich eigentlich im Stura, dass irgendjemand schreibt oder dass wir mal im Gespräch mit jemandem erfahren, ja, der Professor so und so gibt auch noch immer noch in jeder seiner Veranstaltungen irgendwie eine Anwesenheitsliste rum, und wer dreimal gefehlt hat, wird rausgeschmissen oder nicht zur Prüfung zugelassen, und die Leute lassen das mit sich machen. So, wir versuchen dann natürlich immer irgendwie aufmerksam darauf zu machen, dass das nicht sein darf, und wir haben vor Jahren schon zusammen mit dem Rektorat ein Statement dazu rausgegeben, dass das nicht zu passieren hat und nur unter bestimmten Bedingungen, und es wird immer noch praktiziert, und auch da gibt es nochmal eine Verschärfung der Formulierung im Hochschulgesetz, die quasi das Recht, das, was jetzt bei uns an der Uni gehandhabt wird, bisher auch in, sag ich mal, geltendes Recht gießt. Und auch das gibt da nochmal Wasser auf die Mühlen irgendwie, was diesen Prozess angeht.
Jetzt ist ja der Anlass unseres Gespräches, dass ihr vorletzte Woche in Magdeburg gewesen seid, dass ihr dort angehört worden seid im Zuge des Novellierungsprozesses dieses Hochschulgesetzes. Da vielleicht auch zunächst erstmal zur Einordnung, was für ein Gremium ist es denn gewesen, das euch angehört hat, wo ihr sprechen durftet?
Das war der Ausschuss für Wirtschaft, Digitalisierung und Wissenschaft. Der Herr Professor Dr. Willingmann ist ja Minister und ehemaliger Rektor der Hochschule Harz. Der war zugegen, und für mich war das erste Mal in so einer öffentlichen Anhörung. Das passiert ja auch nicht alle Tage, ne, dass irgendwie so ein Gesetz novelliert wird, wo man dann auch noch nach seiner Meinung gefragt wird. Was wir ein bisschen bedauert haben, war die Tatsache, dass wir wirklich nur 5 Minuten Redezeit bekommen haben. Ich hatte eigentlich mir mehr vorgestellt, dass es vielleicht einen etwas diskursiveren Charakter hat, dass man wirklich die Gelegenheit bekommt, ins Gespräch zu kommen, Fragen auszuräumen, vielleicht auch noch weitere andere. Also klar, wir konnten unser Statement verlesen oder hätten so frei vortragen können. Aber dann war es das halt auch. Es gab noch eine Nachfrage, eine zur Viertelparität, die Robin dann beantwortet hat. Aber also es wirkte wie, ja, war wie eine Pflichtveranstaltung für den Minister. Und er war da, er hat sich angehört, aber mehr halt auch nicht. Und vielleicht habe ich auch eine falsche Vorstellung, auch eine falsche Erwartungshaltung in dem Moment gehabt. Aber ich habe mir mehr vorgestellt. Und so trifft das auch halt auf die anderen Statusgruppen zu, die halt noch da waren. Ich glaube, es waren 14 oder 15 geladene Organisationen und Vertreterinnen und Vertreter. Und wir waren halt eine davon.
Ja, ich sag mal, so sehr wie das kritisieren, was ich ganz charmant fand, ist, ich war vergangene Woche in der Senatssitzung bei uns hier in Halle, und der Rektor hat sich auch darüber beschwert, dass die Universität Halle nicht nochmal direkt als Institution in diesen Wissenschaftsausschuss eingeladen worden ist, sondern dass quasi auch nur der Vorsitzende der Hochschulrektorenkonferenz darüber referieren durfte. Von daher würde ich nicht behaupten, dass es vielleicht generell eine schlechte Stellung von uns war, aber wir hätten uns, glaube ich, alle gewünscht, dass man diesen Prozess nochmal ein bisschen breiter aufstellt. Ich meine, so sehr ich das begrüße, dass alle drei an Hochschulen aktiven Gewerkschaften vor Ort sind, ja, und irgendwie reden dürfen, stellt sich doch die Frage, ob das irgendwie notwendig ist, wenn man doch eigentlich die Leute, klar, die vertreten die Angestellten, das ist super wichtig, und die werden oftmals irgendwie unter den Tisch gekehrt. Aber dass eben die direkt Betroffenen dann auch nochmal im Sinne von der Hochschulen selbst und auch der Studierenden, die quasi den Großteil der Menschen umfassen, die irgendwie an der Hochschule unterwegs sind, dass man denen so wenig Zeit gibt, ist schon ein bisschen schade. Klar.
Ich habe jetzt zum Beispiel in der Mitteldeutschen Zeitung auch gelesen, dass das neue Hochschulgesetz möglicherweise schon dann beim Wintersemester 2020, 2021 in Kraft treten wird. Was muss denn jetzt noch genau passieren, dass tatsächlich dieses neue Hochschulgesetz verabschiedet wird? Was ist jetzt das nächste in diesem Verfahren?
Was jetzt den Landtag als nächstes konkret beschäftigen wird, ist der Haushalt. Da gab es ja jetzt vor ein paar Wochen auch nochmal so den Entwurf quasi, der jetzt so erstmal semifinal ist, wo sich dann alle erstmal danach richten konnten. Es gab ja einige Verhandlungsrunden. Natürlich wollen immer alle mehr Geld und das Land muss irgendwie sehen, wo es das hernimmt. Das wird jetzt in den nächsten Wochen passieren und im Anschluss danach wird direkt tatsächlich im Landtag auch beraten werden. Also ich denke mal, die Fachpolitiker beschäftigen sich jetzt nochmal mit dem Feedback, was quasi aus dieser Ausschusssitzung gekommen ist. Und wir haben jetzt auch nochmal ein schriftliches, etwas ausführlicheres Statement nachgereicht, was nochmal einige unserer Positionen ein bisschen ausgestaltet, weil natürlich diese 5 Minuten nicht genügen, um alles auf den Punkt zu bringen. Und nach diesen Beratungen wird es dann auch den üblichen Gesetzgebungsprozess nachgehen und im Landtag dann abgestimmt, also wird dann erst im Wissenschaftsausschuss abgestimmt werden und dann in den Landtag eingebracht werden.
Ja, je nachdem, welche Wellen das jetzt noch da im Kreise der Koalitionäre dann halt auch schlagen wird, was wir jetzt halt auch vorgetragen haben und auch andere beigetragen haben zur Debatte am 5.12. im Ausschuss zur Anhörung, wird sich zeigen, ob der Fahrplan, der vom Minister so vorgestellt worden ist, ob der einzuhalten ist. Ich bin da weder skeptisch noch optimistisch. Ich warte einfach mal ab. Ich würde mich natürlich darüber freuen, wenn wir nochmal eingeladen werden. Es gab ja in der Vergangenheit auch immer diverse Fachgespräche mit einzelnen Fraktionen aus der Regierung. Und ich weiß nicht, ob da bestimmte Akteure nochmal bestimmte Dinge, wie zum Beispiel Prorektor oder 2 Studiengebühren etc. Nochmal in die Waagschale werfen können. Und ob der Entwurf vielleicht nicht nochmal umgeschrieben wird, da müssen wir einfach abwarten. Ansonsten können wir davon ausgehen, dass im Wintersemester 2021 wir ein neues Hochschulgesetz haben und mit dem wir dann umgehen werden müssen. So im Positiven wie im Negativen.
Vielleicht können wir auch genau darüber noch sprechen, was jetzt so für die Zukunft zu erwarten ist oder auch in dem Sinne, was ihr euch vorgenommen habt, vielleicht, wenn jetzt das neue Hochschulgesetz kommt. Also was ist von Gremien der Uni Halle, von studentischen Initiativen da noch zu erwarten?
Ich bin ja sowohl Referent für äußere Hochschul- und Bildungspolitik hier an der Uni, beziehungsweise für den STURA der MLU. Aber ich bin auch gleichzeitig einer von 4 SprecherInnen der SRK Sachsen-Anhalt. Also wir sind die Landesstudierendenvertretung und bin da Sprecher für Internes und wir werden es natürlich auch weiterhin begleiten. Wir haben auch noch ganz viele, viele weitere Positionen, nicht nur zum HSG, auch zu der Frage landesweites Semesterticket. Was wir auch noch mit aufgerufen haben, soll heute nicht Gegenstand der Debatte sein, aber wir haben uns als SRK vor knapp einem Jahr halt auch erst wieder neu konstituiert. Das war eine Organisation, das ist ein freier Zusammenschluss, das ist quasi keine Pflichtveranstaltung, alles kann, nichts muss, aber das war auch seit 2013 oder 2015, glaube ich, eingeschlafen. Wir haben es wieder zum Leben erweckt, weil wir der Überzeugung sind, dass wir gemeinsam als Studierendenvertretungen des Landes viel, viel mehr erreichen können als alleine. Ich meine, Magdeburg und Halle sind natürlich die Big Player, aber da gibt es noch viel, viele andere, kleinere Hochschulen, die einfach auch gar nicht gehört werden. Ne? Also ich meine, wir waren jetzt halt auch eingeladen zur Anhörung und hätte es uns als SRK nicht gegeben, und das war ja ein gemeinsames Statement aller Studierendenvertretungen im Endeffekt, wir haben es ja auch abgestimmt, rückgekoppelt, dann wären die untergegangen. So, und deshalb ist es wichtig, dass wir die Struktur haben und dass wir weiter daran arbeiten. Wir werden jetzt die Internetseite demnächst rausgeben. Uns kann man dann finden unter www.srksachsenanhalt.de. Und ja.
Also ich muss persönlich sagen, ich sehe das so auch so ein bisschen mit einem realistischen Blick. Ich denke, wir sollten jetzt erstmal nehmen, was wir kriegen können. Ich habe das mitgekriegt, ich war zum Fachgespräch der Grünen-Fraktion, ich war zum Fachgespräch der SPD-Fraktion und das ist wirklich sehr stark herausgekommen, was für ein Kampf dieses Gesetz war. Und das heißt nicht, dass wir uns zufrieden geben und das heißt nicht, dass wir aufhören. Und wir werden deutlich auch unsere Kritik weiterhin und in Zukunft vertreten. Aber ich glaube, schlimmer wäre es, wenn dieses Gesetz jetzt nicht kommt. Denn es sind durchaus einige Sachen dabei, die absolut zu begrüßen sind. Und das wäre quasi der schlimmste Fall. Was sich die Landesregierung meines Erachtens nicht leisten kann, und ich befürchte aber, im Zweifelsfall wird es trotzdem wieder so kommen, ist beim nächsten Mal wieder 10 Jahre zu warten. Das war jetzt einfach zu lang. Viele Sachen, die sich erwiesenermaßen einfach nicht, die einfach nicht richtig funktioniert haben, nicht so funktioniert haben, wie sie angedacht waren, die vielleicht die Autonomie der Hochschulen geschwächt haben oder nicht in, ja, die einfach nicht richtig reguliert waren, die waren jetzt viel zu lange in Kraft. Die mussten viel zu lange irgendwie durch Gesetzeswirkungen berücksichtigt werden. Und ich glaube, auch vor diesem Hintergrund ist es schon ein großer Gewinn, dass so ernsthaft über Themen wie die Viertelparität jetzt schon gesprochen worden ist. Und wenn sich in Ländern wie Thüringen zeigt, dass das ein Konzept ist, das haltbar ist, und wenn entsprechend es Entscheidungen vom Verfassungsgericht gibt, die das unterstützen, dann wird das demnächst wieder auf der Tagesordnung stehen. Sicherlich nicht im nächsten Jahr, sicherlich nicht im übernächsten Jahr, aber das sind Sachen, für die werden wir uns weiterhin einsetzen, und dann gucken wir, dass das, wenn es denn die entsprechenden progressiven Mehrheiten im Land gibt, dass das auch passieren wird.